Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Kurz zu mir, mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design. In diesem Format spreche ich mit meinen Gästen darüber, wie man gute und vor allen Dingen sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. Heute möchte ich über eine Thematik sprechen, die auf der einen Seite ungeheuer wichtig ist, aber auf der anderen Seite in der Praxis ganz gerne mal unter den Tisch fällt, nämlich das Thema User Testing. Und daher freue ich mich sehr, dass ich heute einen Gast für diese Folge gewinnen konnte, der sich genau damit intensiv beschäftigt. Oliver Heigl ist Agenturinhaber und Product Designer mit mehr als 9 Jahren Erfahrung. Er arbeitete unter anderem für namhafte Unternehmen wie ProSiebenSat.1, MediaMarkt Saturn, Telefonica und Siemens. Mit seiner Agentur Continuous User Testing verhilft er heute Unternehmen zu besseren digitalen Produkten, glücklicheren Nutzern und mehr Umsatz. Dabei setzt er bei seiner Arbeit auf pragmatisches Design, aber eben vor allem auch auf regelmäßige User-Tests für eine ressourcenschonende Entwicklung. Schon zu Schulzeiten hatte Oliver eine Faszination für Apples Designsprache und für Grafikdesign. Und um seine Leidenschaft zu professionalisieren, absolvierte er das Bachelorstudium Medientechnik an der TH Deggendorf mit Fokus auf Mediendesign. Bereits während dieser Zeit machte er sich dann mit einem Freund selbstständig, um seine praktischen Skills zu schärfen. Im Anschluss folgte dann das Masterstudium Interaktive Mediensysteme mit Schwerpunkt Mobile Experience an der Technischen Hochschule Augsburg. Dort verinnerlichte er dann das Lean UX Mindset und dass UX Research die grundlegende Voraussetzung für gutes Design ist. Damit einhergehend folgt er dem Prinzip Design without Testing is Art. Sehr spannend, da sprechen wir auch gleich nochmal im Detail drüber. In der beruflichen Realität dann angekommen, bemerkte Oliver dann schnell, dass User Testing in vielen Unternehmen vernachlässigt wird und gründete daraufhin seine Agentur Continuous User Testing, die Unternehmen dabei hilft, die richtige Dinge zu tun, statt nur die Dinge richtig zu tun. Obendrein veranstaltete Oliver in jüngster Vergangenheit Workshops für die Studierenden der TH Deggendorf, der TH Ingolstadt und der TH Augsburg. Servus, Olli.
Hi, servus Tim. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast heute. Freut mich sehr. Wir haben jetzt 20:17 Uhr, also es ist schon Abend. Umso mehr freue ich mich, dass du da jetzt noch ein bisschen Zeit gefunden hast für unser Thema. Wir haben heute ein Thema, von dem ich zufällig weiß, dass es so ein bisschen dein Steckenpferd ist. Nämlich würde ich mit dir gerne über User Testing sprechen. Zum Einstieg würde ich gerne mit dir über das von dir gelebte Prinzip Design without Testing is Art sprechen, beziehungsweise, wenn ich es richtig weiß, da hängt bei dir im Büro ein Poster mit diesem Spruch. Vielleicht könntest du den Zuhörern und Zuhörerinnen die Idee beziehungsweise den Gedanken dahinter mal erläutern. Also ich glaube nicht die wortwörtliche Übersetzung, das ist schon klar, sondern worum geht es da?
Ja, genau. Also ich habe in meinem Arbeitszimmer fast im Blickfeld diesen Spruch hängen. Design without testing is art. Habe ich damals von einem LinkedIn-Kontakt bekommen. Sehr cooler Spruch. Auf alle Fälle wollte ich mir unbedingt hinhängen, weil das, glaube ich, sehr gut das ausdrückt, wie du schon gesagt hast, woran ich auch glaube, was ich denke. Weil im Endeffekt sind wir Designer und eben keine Künstler. Das heißt, wir Designer sind einfach Problemlöser und müssen die Probleme oder das Problem erstmal verstehen, um es auch lösen zu können. Beides ist zwar ja recht kreative Arbeit, also Design und Kunst, aber im Endeffekt ist Design recht funktional. Das heißt, Design muss funktionieren, während Kunst anders anspricht.
Ja, ich sehe das,
Genau.
also ich sehe das auch so. Also Kunst hat quasi das Privileg, frei zu sein. Und ich glaube, das ist im Design oft nicht so, weil wie du schon sagst, da geht es ja wirklich dann oft um, dass die Dinge funktionieren und richtige Probleme gelöst werden. Ich glaube, das ist ein schöner Gedanke, ein schöner Ansatz. Wenn man sich denn den unter den UXlern bekannten Gestaltungsprozess anschaut, also kann man den ja grob und stark vereinfacht in drei Bereiche runterbrechen, nämlich Analyse und dann Konzept und Design, meistens in einem Block zusammengefasst und eben Testing. Und im besten Fall, dann greift das Ganze ineinander, ja. Jetzt habe ich allerdings schon den Eindruck, dass das User-Testing ganz gerne mal unter den Tisch fällt. Ich weiß nicht, sehe nur ich das so? Siehst du das auch so? Oder wie siehst du das?
Ja, genau. Ich glaube, es lässt sich halt allgemein einigermaßen leicht depriorisieren, weil jeder kennt Zeitdruck, relativ schnell. Sachen müssen fertiggestellt, erledigt werden. Und so Research, Testing, das ist immer erstmal größerer Aufwand, um das zu begründen, warum man jetzt den Aufwand investieren sollte. Und den nicht irgendwie investiert, um irgendwas auf die Straße zu bringen, also irgendwas zu designen. Von daher kommt es schon öfter vor und ist bei vielen Unternehmen auch gang und gäbe. Bei ein paar anderen ist es relativ normal, zu testen und Research im Designprozess zu sehen. Hat dann, glaube ich, vor allem meistens was mit Ressourcen zu tun auch. Und genau mit dem Level oder UX-Reifegrad eines Unternehmens. Ich glaube, viele wissen, dass Research integraler und wichtiger Bestandteil ist. Das dann wiederum natürlich in seinem Arbeitsalltag unterzubringen, ist schwierig. Das kommt gleich immer wieder vor.
Also
Was
sind
mich
es
halt jetzt bis jetzt.
interne Strukturen quasi. Sorry fürs Unterbrechen.
Alles gut. Ja, genau. Das zum einen und das Schwierigste ist in gewisser Weise dann, wenn man damit leben muss, gar nicht zu testen, wenn man das gar nicht unterbringt. Das sollte eigentlich nie eine Option sein. Auf der anderen Seite, wie man es vielleicht auch aus der Wissenschaft oder im Studium so kennengelernt hat, so dieses akademische, korrekte, ja, Research betreiben, testen, das bedeutet halt recht großen Aufwand. Oftmals hat man einfach die Zeit nicht dafür. Deshalb ist unser Ansatz auch klar, pragmatisch zu testen, pragmatisch Research zu betreiben, wenn man es nicht übertreibt, aber auch nicht unter den Tisch fallen lässt.
Mal vielleicht noch einen Schritt zurück. Welchen Mehrwert hat denn ein Unternehmen oder Projektverantwortliche davon, wenn sie denn regelmäßige User-Tests machen? Also ich frage das jetzt natürlich ein bisschen. Ich kenne die Antwort schon, aber vielleicht halt auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Warum sollte denn das Unternehmen das machen?
Genau, also glaube, da kann man erstmal unterscheiden zwischen, warum sind User-Tests sinnvoll und warum vielleicht dann auch, warum man das regelmäßig machen sollte. Genau, allgemein User-Tests durchführen, beziehungsweise Research zu betreiben, hat halt vor allem den großen Mehrwert dann auch, zum Beispiel bei neueren Produkten, bei neueren Websites, Web-Apps, Apps, wenn man einfach noch weniger Nutzer hat. Da kann man noch nicht wirklich viel mit so quantitativen Daten anfangen. Das ist immer so qualitatives Feedback noch am geschicktesten, um zu verstehen, was kann man reduzieren, was muss nochmal hinzugefügt werden, was muss angepasst werden. Und das Gute und das Spannende finde ich immer dabei, vor allem auch wenn man so mit Nutzern spricht, es wird halt relativ schnell klar, in welche Richtung es gehen soll. Das heißt, intern werden oft recht lange Diskussionen geführt, Überlegungen, Hypothesen aufgestellt und dann immer kurz mit Nutzern spricht, dann wird das alles oftmals relativ schnell klar. Das heißt, da wird auch oftmals die Zeit eingespart. Und es gibt auch so eine 1-10-100-Regel. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal was gehört hast. Da geht es darum, also natürlich nicht 1 zu 1 so, nicht ganz 1 zu 1 richtige, exakte Mathematik, aber geht es generell darum, ein Euro, den man in Research investiert, würde dann genau später, wenn man wieder was anderes anpasst, 10 Euro kosten. Also wenn man es dann in der Designphase anpasst und würde dann wiederum 100 Euro kosten, wenn es schon mal live ist, wenn es schon mal umgesetzt worden ist, um dann wieder nachzujustieren. Deshalb ist es auf alle Fälle sinnvoll, schon vorab relativ früh Feedback einzusammeln und schon ein klares Bild davon zu haben, was ist wichtig, was ist nicht wichtig für den Nutzer.
Also der monetäre Gedanke spielt dann da schon eine zentrale Rolle. Also zumindest, wenn man wenn man als Unternehmen überzeugt werden will. Ich weiß gar nicht, vielleicht auch mal provokativ gefragt, könnte auch eventuell ab und zu mal der falsche Stolz der Stakeholder oder vielleicht auch internen Kollegen oder sowas eine Rolle spielen in gewissermaßen? Also, weil man läuft ja Gefahr mit einem Testing, dass man herausfindet, dass man vielleicht sich getäuscht hat.
Ja, genau, also es ist immer so eine Sache, man sollte sich ja auch natürlich als Designer eigentlich nicht verlieben in seine eigenen Designs, sondern auch offen sein, wenn man mal falsch liegt und das in gewisser Weise auch feiern. Da habe ich auch erstmal ein bisschen gebraucht, um mich da wohlzufühlen und klarzukommen damit, weil natürlich, wenn man das Design und relativ viel Zeit investiert, in irgendwas zu gestalten, dass man dann im Endeffekt einen Bezug dazu hat, und da immer noch dann diese Offenheit zu bewahren, um eigentlich auch in gewisser Weise zu testen, damit man herausfindet, dass man falsch liegt, ist erstmal eine Überwindung, ist aber auch essentiell und wichtig. Das heißt, mit der Zeit kommt man da auch rein in so ein Verständnis dafür, dass es eigentlich gut ist, wenn nicht alles so ist, wie man sich vorstellt und denkt. Und ich denke mir dann auch meistens, sehr, sehr cool, dass wir jetzt getestet haben, weil an sowas hätte ich nie gedacht und hätte ich nie so umgesetzt oder hätte ich ursprünglich auch nie so umsetzen wollen. Aber jetzt, wo die Nutzer das sagen, super, dass wir die Zeit investiert haben, weil sonst wären wir da in eine Sackgasse gekommen. Und also selbst auch mit Erfahrungswerten ist es dann oftmals schwierig, dass man im Endeffekt, selbst wenn man jahrelang Erfahrung hat, kommt man immer wieder auf so Punkte, wo man sich denkt, an das habe ich noch nie gedacht. Und früher habe ich das anders gemacht und jetzt für diese spezielle Zielgruppe, die denken einfach anders, da muss man das anders lösen und nicht eben nach einfach nur Best Practice irgendwas umsetzen, so wie es alle anderen dann machen und als die super Lösung gilt. Das finde ich halt immer sehr, sehr spannend.
Ja, ich denke, man vergisst oft einfach auch, dass man meistens selbst gar nicht der User oder der Nutzer oder die Nutzerin ist. Ja, also und wie du sagst, ich glaube, es ist relativ schwer, aus dieser Blase erstmal rauszukommen oder da herauszubrechen, ja. Also das ist, glaube ich, auch so ein Credo von dir, ne? Man selbst ist nicht der Nutzer. Auf jeden Fall. Ich habe dich zumindest relativ häufig schon mit deiner Cappy gesehen, die genau das ja letztendlich aussagt.
Ja, genau. Ich habe mir extra mal so eine Cap anfertigen lassen mit dem simplen Spruch, you are not the user. You are not the user, ganz einfach. Erstmal, damit ich mir in Remote-Meetings die Haare nicht machen muss. Das war eigentlich das oberste Ziel. Und dann das zweite Ziel, dass man auch in so Meetings unterschwellig, selbst wenn ich jetzt eher so ein stiller Meeting-Teilnehmer bin, dass da auch noch die Botschaft mitschwingt. Man kann von sich selber aus nicht unbedingt auf andere schließen, weil wir alle haben recht viel Vorwissen mit dem Produkt. Wir beschäftigen uns teilweise 40 Stunden in der Woche mit irgendwas, während die Nutzer das vielleicht eine oder zwei Stunden in der Woche die App, die Website nutzen. Das heißt, wir denken da ganz anders und können da nicht eins zu eins zurückschließen. Und genau. Das, ich glaube auch, das funktioniert teilweise mit meiner Cap. Zumindest ein paar Schmunzler und aufmerksam ist es. Und genau, also das sollte eigentlich auch was bewirken, hoffentlich.
genau. Jetzt sollte man ja eigentlich meinen, also dass diese Benefits, die du eben aufgezählt hast, also auch das Monetäre, man spart Ressourcen, man ist selber nicht der Nutzer, dass einem das wieder so ein bisschen klar wird und so weiter, sollte man meinen, dass es eigentlich nachvollziehbar ist und trotzdem ist User-Testing oft nicht der beliebteste Punkt auf der Agenda. Und ich glaube, und das hast du ja für uns auch so ein bisschen angerissen, das ist schon auch das Thema Komplexität, ne? Weil wenn man, ich weiß noch im Studium, wenn man dann sich mit Testing befasst hat, da wurde ja dann oft gesprochen von großen Usability-Laboren und du brauchst dann x x Mitarbeiter, die sich dann auch damit beschäftigen. Und das ist sicherlich richtig. Also wenn man es ordentlich macht, das ist super richtig. Aber ich glaube schon, dass das auch abschreckend wirken kann für ein Unternehmen, das letztendlich sich jetzt vielleicht auch gerade erst damit beginnt, sich mit User Testing zu befassen oder eben sich auch bis dato immer erfolgreich davor gedrückt hat, ne? Also dieses Testing nach Schulbuch hat schon auch eine erschlagende Komponente, oder?
Ja, das auf alle Fälle. Also ich komme ja auch aus so einem Bereich, wo ich das erstmal gar nicht gemacht habe, wo das dann im Studium für mich ganz neu war und ich dann auch so mitbekommen habe, wie man das eigentlich wissenschaftlich richtig macht. Das dann wiederum im normalen Arbeitsalltag anzuwenden. Dafür hätte ich nie den Kopf, die Zeit gehabt. Weil jeder kennt es, glaube ich, so hier, die Science bis nächste Woche fertig, wenn man überhaupt eine Woche Zeit hat. Und da dann das irgendwie reinzudrücken, da muss man dann irgendwann einfach reinkommen. Und Theorie klingt immer recht gut und auch nachvollziehbar, wie wir auch vorher darüber gesprochen haben. Alles logisch, nachvollziehbar, aber wie man das dann in der Praxis, seinen Arbeitsalltag integriert, ist dann immer was anderes. Von daher ist, wenn man schon in die Sache, an die Sache so rangeht und im Hinterkopf hat, okay, wenn man testet, dann schon richtig, dann glaube ich, ist immer ein bisschen schwieriger, weil da hat man so eine große Hürde zu Beginn und das hält dann eher ab vom Testen. Also wenn man eher klein anfängt und dann einfach mal testet, vielleicht auch einiges falsch macht, nicht ganz richtig macht, aber zumindest schon mal reinkommt und durchs Machen und auch herzeigen, was man eigentlich herausgefunden hat, dass man dadurch alleine schon einen Schritt näher ist, dass man das öfter machen kann, weil dann die Leute auch dann involviert werden und dann verstehen, worum es geht und warum das wichtig ist.
Um dieser Sache dann so ein wenig Herr zu werden, hast du vor nicht allzu langer Zeit die Agentur oder deine Agentur Continuous User Testing gegründet. Erzähl mal kurz, wer seid ihr, seit wann gibt es euch und was ist denn eigentlich der Auftrag?
Genau, also wir sind Product Designer bzw. UX Designer mit vollem Herzen. Das heißt, Fokus zwar Design, aber eben durch User Testing, dass man da, oder dass es ein essentieller Teil von der Designerarbeit ist, dass genau, wo wir halt vor allem Wert drauf legen, ist auf pragmatisches Product Design und Discovery, dass man im Endeffekt auch in der Entwicklung dann ressourcenschonend ja, Sachen umsetzen kann, dann natürlich Nutzer, Business und dann auch die Umsetzung im Hinterkopf behält, dass nicht nur schön Design vor sich hinarbeiten, sondern eigentlich alles einbeziehen, wie es eben nach diesem Produkttrio so angedacht ist. Das heißt, Nutzer verstehen, auf die Nutzer eingehen, aber auch natürlich Business Case im Hinterkopf behalten und dann auch die Umsetzung. Das bringt dann nichts, wenn man sich nur Gedanken macht und dann nichts auf die Straße bringt oder wenn das Design so komplex ist und eigentlich gut funktionieren würde, aber in der Umsetzung funktioniert es nicht. Das heißt, da legen wir Wert darauf, dass wir das pragmatisch umsetzen und vor allem User Testing in den Designprozess integrieren, entweder wenn wir selber designen oder eben auch für Kunden, wenn bei denen User Testing noch nicht so etabliert ist, dass wir da das mit reinbringen, wie man das Nutzertesten macht, dass wir nicht selber nur Nutzertests machen und beauftragt werden dafür, sondern dass wir auch das in den Unternehmen reinbekommen und die Leute verstehen, wie man das selber macht und das selber umsetzen können. Genau, und das sind wir mittlerweile, sorry, genau, das sind wir mittlerweile drei Leute. Wir sind zu dritt in der Agentur. Uns gibt es jetzt so eben mit Mitarbeitern seit 2021, war 20, seit 2020 selbstständig, Vollzeit selbstständig und habe angefangen, 2021 erste Mitarbeiter einzustellen und genau, fokussieren uns jetzt vor allem auf die Unterstützung von Startups und kleine und mittelständische Unternehmen.
Und wenn ich es richtig weiß, ihr seid eine 100% Remote-Agentur, oder? Also
Genau.
ich meinte, du selber bist in Deggendorf, oder?
Nicht
Und
mehr.
aber nicht
Genau.
mehr?
Bin neu umgezogen in
Und
München,
ach
mittlerweile
so.
genau
Ah, okay.
angekommen in einer Product Design Hauptstadt, wenn man so sagen kann. Genau. Da ist auf alle Fälle auch mehr los, ja.
Okay, aber deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aber nicht, ne? Die sind so kreuz und quer und ihr macht das alles remote.
Genau, alles remote. Von Anfang an alles remote. Das funktioniert zum Glück auch in unserer Branche recht gut. Und gleichzeitig ist auch so, dass wir zwar auch gemerkt haben, Treffen hin und wieder ist recht schön, angenehm, motivierend, auch recht produktiv, aber standardmäßig im Remote. Da haben wir von Anfang an so angefangen und das auch gelebt, hatte davor auch über verschiedene berufliche Stellen immer wieder von zu Hause gearbeitet. Zwischendurch, also damals war es noch nicht ganz die Zeit, um Vollzeit remote zu arbeiten, aber habe da gemerkt, Remote funktioniert genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und genau, das war bei uns immer der Ansatz.
Also zusammenfassend beschäftigt sich die Agentur Continuous User Testing damit, neben dem Design auch das Testing wieder mehr in den Fokus zu rücken und eben vielleicht auch zu demonstrieren, hey, pass mal auf, Testing muss gar nicht irgendwie komplex sein oder so furchtbar akkurat korrekt im Labor, sondern wir schaffen das als 100% Remote-Agentur. Das auch gut über die Bühne zu bringen und parallel, hört sich zumindest auch so an, habt ihr sozusagen auch dann diesen schulischen Effekt, dass ihr das den Kunden auch zeigen könnt, hey, pass mal auf, User Testing muss kein Stress sein.
Genau, ja. Und im Endeffekt ist es auch so, dass man nicht Testing unbedingt on top macht, sondern dass dann Testing ein Teil vom Designprozess ist und die Zeit, die man sich spart, eigentlich fürs Hypothesen aufstellen oder großartig intensiv rumdenken oder eben auch ewig lang diskutieren, dass man so eine Zeit auch fürs Testen direkt nutzen kann. Genau, kommt dann gleich auch mal recht gut bei den Kunden an.
Okay, ja, spannend. Es erläutert doch mal bitte, also wenn ich es richtig mal verstanden habe, auch in der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast, ihr nutzt ein Framework, oder? Zu Continuous User Testing. Vielleicht kannst du mal an einem konkreten Szenario oder Beispiel halt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das etwas zugänglicher zu machen. Wie funktioniert dann Continuous User Testing und was hat es mit diesem Framework auf sich?
Genau, wir haben da mal so ein Framework entwickelt, das man als Vorlage hernehmen kann, natürlich anpassen sollte an die eigenen Gegebenheiten. Und aktuell ist so ein Testing-Sprint, also ein so ein Zyklus, so ein Testzyklus, angedacht auf 4 Wochen. Das heißt, es zieht sich natürlich über 4 Wochen, kann man so sagen, aber das ist ursprünglich auch angedacht gewesen, um das parallel zum Tagesgeschäft zu machen. Das heißt, man kann sowas auch komprimieren auf 1 Woche, wenn man sich wirklich nur Vollzeit auf ein Produkt fokussieren kann und immer nur Features nach Features liefern will, dann kann man es auch zum Beispiel auf 1 Woche runterbrechen. Aber wenn man vor allem daran denkt, das parallel zu machen, testen parallel zu machen, dann bieten sich 4 Wochen, so 4 Wochen Zyklus recht gut an, wo man halt dann anfängt mit, wir nennen es Testing Planning, das heißt, wo sich dann so ein Kernteam zusammensetzt und bespricht und festhält, was wollen wir testen, wie wollen wir testen, was brauchen wir dafür als Vorbereitung, wer übernimmt was und auch schon mal so durchgeht, im Sinne auch von, was wollen wir testen, was wollen wir herausfinden, welche Bereiche sind interessant, vielleicht auch ein paar Sachen ausschließen. Das macht dann das Testen mal ein bisschen einfacher. Und dann ging es halt weiter über die nächsten 2 Wochen, so verschiedene Aufgaben umzusetzen, sich in der Vorbereitung darum zu kümmern, zum Beispiel Testpersonen zu rekrutieren, Prototyp zu erstellen, Interview-Guide zu erstellen bzw. zu optimieren und dann auch so ein Noteboard, so ein Notizen, Whiteboard auf die Beine zu stellen. Wir haben dann meistens so einen Tag davor nochmal vor dem eigentlichen Testing nur ganz kurz so einen halbstündigen Termin, um abzugleichen, ist jetzt alles vorbereitet, sind wir bereit für den nächsten Tag, um dort Tests durchzuführen. Wir planen dann meistens so einen ganzen Tag ein zum Testen. Genau, am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig, sich so einen ganzen Tag frei zu halten. Über die Zeit funktioniert das deutlich besser. Für mich, ich habe vor allem herausgefunden, dass an einem Tag recht viele Nutzertests durchzuführen ein bisschen angenehmer ist, als wenn man das verteilt über mehrere Tage, weil man da einfach an einem Tag komprimierter sich darauf fokussieren kann, nicht immer zwischen verschiedenen Themen wechseln muss. Das heißt, man wird da auch von Interview zu Interview besser und haben deshalb auch meistens so einen vollen Tag voller Nutzertests. Und dann auch sehr wichtig, direkt am nächsten Tag dann auch so ein Debriefing. Das heißt, wir nennen es auch Testing Review, wo man mit allen Beobachtern sich nochmal zusammensitzt und nochmal so die eigenen Beobachtungen, die eigenen Notizen nochmal durchspricht. Und meistens kommt man da auch alleine schon recht gut raus mit einem besseren Verständnis und auch Überlegungen, was man optimieren kann, wie man es optimieren kann, ohne jetzt eine großartige Analyse nochmal oder einen Report zu schreiben. Das ist dann eh nochmal Wissenschaft für sich, beziehungsweise eine riesige Aufgabe, das nochmal im Detail zu analysieren, braucht es teilweise auch gar nicht. Das ist dann immer in meinen Augen etwas, was man stark runter priorisieren kann, diese Aufbereitung als Report. Hauptsächlich, man hat selber als Kernteam ein klares Verständnis, was optimiert werden kann, und damit kann man auch schon mal gut arbeiten. Dann aber ist natürlich immer noch offen, so die Insights, die Eindrücke nochmal weiter aufzubereiten, um es dann auch mit anderen noch zu teilen. Das hilft dann natürlich auch für mehr Sichtbarkeit und auch, dass andere Leute involviert werden und sehen, okay, es wird was gemacht und auch fundiert gemacht, gut gemacht. Und genau. Und das sind dann, wie gesagt, so vier Wochen. Das heißt, erste Woche Planung, Besprechung und dann in der dritten Woche dann vor allem dieser Testing Day, Ganztagstest geplant. Und dann funktioniert das, wie wir das jetzt mittlerweile so auch mitbekommen haben, über die Zeit. Das funktioniert recht gut, weil man das vor allem auch sehr schön nebenbei machen kann. Nebenbei zur eigentlichen Designtätigkeit, nebenbei zu verschiedenen Projekten, die man betreut. Da bietet sich so ein Monatzyklus recht gut an.
Mhm. Kommt wahrscheinlich aber auch auf die Komplexität des Themas drauf an. Also kleinere Themen, dann kann man den natürlich auch zusammenpressen, diesen ganzen Prozess. Also so verstehe ich es zumindest. Und wenn du halt natürlich was auf dem Tisch liegen hast, das eine gewisse Komplexität hat, dann dementsprechend auch ausweiten.
Definitiv, ja.
Sind, also ein Bauchweh-Thema oder so nenne ich es immer gerne, ist halt eben auch das Recruiting der Probanden und Probandinnen. Mhm. Ich meine, das kennst du ja selber, also je nach Themenlage ist es unfassbar schwierig, die richtigen Leute zu kriegen, und dann haben sie vielleicht auch nicht immer Lust und so weiter. Wie macht ihr das?
Genau, unterschiedlich. Das, also teilweise ist es so, dass das der Knackpunkt sein kann, an gute Testpersonen zu kommen, dass es schwierig ist. Das Gute ist vor allem an so Endnutzerprodukten, B2C-Produkten, da ist es teilweise einfacher, also so Otto Normalverbraucher zu rekrutieren. Da bietet es sich auch recht gut an, so über so Test-Recruiting-Portale Testpersonen zu rekrutieren oder eben auch so Testplattformen, wo man Testpersonen rekrutieren kann, plus durchführen kann. Das bietet sich da teilweise recht gut an. Wenn es dann wiederum darum geht, eine sehr spezielle Zielgruppe zu erreichen, die man jetzt so nicht einfach akquirieren kann und die halt doch mal ein bisschen spezieller ist, da muss man eigenen Aufwand investieren in gewisser Weise Marketing. Das heißt, was wir dann teilweise auch unterstützt haben und auch nachgeschaut haben, wie man an so Testpersonen am besten kommt, wenn das eben, wie gesagt, mit so Rekrutierungsportalen nicht so einfach funktioniert, dass man zum Beispiel auf Social Media nachschaut, nach Gruppen, nach, wenn es ist, auch Influencern oder anderen Online-Foren, Fachmagazinen, um zu schauen, wo man die Zielgruppe findet, um dort dann wiederum Werbung zu schalten. Hier, wir brauchen Unterstützung. Für deine Teilnahme bekommst du so und so viel als Belohnung, entweder eben finanziell oder eben, wenn es irgendwas Sinnvolles ist, bekommt man teilweise auch Nutzer, die aus Eigenmotivation was machen. Und das ist dann auf alle Fälle immer mit deutlich mehr Aufwand verbunden. Da kann man sich halt dann, oder ist auch sinnvoll, sich über die Zeit so einen eigenen Testing-Pool aufzubauen, wenn das wirklich allgemein schwierig ist, an so Testpersonen zu kommen.
Mit wie vielen Leuten testet ihr so im Schnitt?
Im Schnitt 5 bis 8 Personen. Genau, es heißt auch irgendwie, mit 3 Personen kann man schon recht viele Usability-Probleme aufdecken. Das heißt, 3 ist das absolute Minimum und ist auf alle Fälle immer noch besser, mit 3 Personen zu testen, als jetzt gar nicht zu testen. Ab 5 Personen habe ich bis jetzt immer so die Erfahrung gemacht, wenn die relativ ähnlich sind, die Testpersonen, 5 Testpersonen, da kommt man mit der 6., 7. Person nichts wirklich Neues mehr dazu.
Das ist immer ganz verrückt, ne? Also das glaubt einem immer ja gar nicht, ne? Gerade Leute, die vielleicht eher aus dem quantitativen Bereich kommen, wo man dann 5, 6, 7, 800 Leute irgendwie normalerweise befragt, dass für die Usability tatsächlich so eine kleine Probandenzahl schon reicht. Ich bin da selber auch immer wieder erstaunt darüber, ja, aber es funktioniert tatsächlich.
Also wovon ich ja vor allem immer großer Fan bin und auch ich versuche das den Leuten klar zu machen, anstatt mit jetzt zum Beispiel 10 Leuten qualitativ zu testen, direkt in einem Test, macht lieber 2 Tests mit 5 Personen, dann könnt ihr zwischendurch nochmal iterieren, optimieren und was man gelernt hat, nochmal einfügen, um dann schon wieder auf einen neuen Wissensstand nochmal mehr Feinheiten dann zu vertesten. Weil das Spannende ist auch immer aus so Gesprächen heraus, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu unmoderierten Nutzertests, man kommt halt da auf komplett neue Themen, an die man vorher absolut gar nicht gedacht hat. Und da kann man auch während dem Interview schon reagieren. Das ist dann immer recht spannend, wenn man da auch ein bisschen da nochmal in die verschiedenen Themenbereiche eintaucht. Und dann eben dann mit einem ja, nochmal komplett neuen Bild davon eigentlich aufhört mit Nutzertest, um das dann wiederum in den nächsten Nutzertest wieder mitzunehmen. Und da lieber klein testen, als jetzt die großen Studien, oder wie wir auch am Anfang gesagt haben, diese großen wissenschaftliche, richtige akademische Testen. Gibt es natürlich auch andere Leute, die es anders sehen, ist dann auch in gewisser Weise so eine Philosophie, aber für mich habe ich halt vor allem das so entdeckt, dass man damit äußerst weit kommt und vor allem mit geringeren Mitteln und das den Aufwand auch deutlich mehr rentiert.
Nehmt ihr Stakeholder, Auftraggeber, Product Owner und so weiter, nehmt ihr die da mit rein in die Tests? Sind die da dabei? Also es ist ja unfassbar effektiv, das zu machen. Da bleibt immer viel hängen und dann kommen ja auch immer diese Aha-Momente. Macht ihr das auch?
Genau, je nachdem, wie sich das anbietet. Teilweise kommen die natürlich auch von alleine auf uns zu und wollen da teilnehmen. Ansonsten ist es so, dass wir zumindest immer starten mit dem Kernteam und dann andere Leute auch einladen, um da als Beobachter zuzuhören. Alleine schon, wenn bei einem Nutzertest jemand dabei ist, da bekommt man schon mal ganz andere Eindrücke. Und was wir dann auch teilweise machen bei verschiedenen Kunden, ist abschließend nochmal so Highlight-Reels zu erstellen. Das heißt, die Aufnahmen, die man gemacht hat aus dem Nutzertest, dass man die nochmal kompakt zusammenschneidet, also in so gute 5 Minuten Videozusammenfassungen, die sind halt super einfach konsumierbar und die kann man halt auch notfalls gut mit so Stakeholdern teilen, weil das Coole ist halt, das ist halt deutlich emotionaler als jetzt nur ein Report. Hat auch definitiv seinen Zweck, so ein Report, und ist auch sehr sinnvoll, wenn man sowas machen kann und machen will. Aber die andere Komponente eben, um emotionaler, ein bisschen nahbarer nochmal an den Nutzer dran zu sein, da bietet sich so eine Videozusammenfassung recht gut an. Und das ist dann, also versuchen wir mit so verschiedenen Ansätzen Stakeholder zu involvieren, ohne jetzt die zu zwingen, an Meetings teilzunehmen, sondern eher so mit selber machen als Kernteam und immer wieder darauf hinweisen und auch in gewisser Weise Marketing betreiben, vereinfacht gesagt, in so Unternehmenschannels halt darauf hinweisen, hier, demnächst steht wieder Nutzertest an, wer will teilnehmen, beziehungsweise im Nachhinein dann sagen, hier, wir hatten den Nutzertest, das waren unsere drei Haupterkenntnisse, Key Insights, wer Interesse hat, meldet sich gerne nochmal bei uns und so kann man das dann auch Stück für Stück aufbauen.
Für wen ist denn ein Continuous User Testing geeignet? Also kleine Firmen, große Firmen, Startups, wie, oder spielt das keine Rolle?
Erstmal sollte es offen sein. Wo wir vor allem darauf Wert legen, ist, man muss kein Researcher sein. Das heißt, wenn man schon ein Research-Team hat, vor allem ein größeres, dann ist erstmal nichts Neues. Wenn man wiederum anfängt und vor allem als Designer oder als Product Owner, Product Manager Research betreiben will, dann bietet sich sowas halt recht gut an, um sowas auch nebenbei betreuen zu können, wo dann nicht wirklich Vollzeit und Vollprofi sein muss. Mhm.
Jetzt möchte ich noch was ansprechen. Man kennt es ja vielleicht aus dem beruflichen Alltag, du sicherlich, man hat ein mehr oder weniger komplexes Thema, welches aber auch einfach standardisierte Elemente mit sich bringt. Der klassische CTA-Button auf einer Webseite zum Beispiel. Wie entscheidet man denn, welche Dinge getestet werden und welche Dinge quasi auf Verdacht direkt in die Umsetzung gehen können? Weil, wenn wir mal ehrlich sind, dann gibt es einfach oft nicht die nötigen Ressourcen, um wirklich alles zu testen. Ja, es wird ja immer gesagt, testen, 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 aber die Wahrheit ist ja schon die, alles wird irgendwie nicht gehen. Dafür ist ja einfach auch die Zeit oft auch nicht da. Also wie entscheiden wir das, was wirklich testenswert ist? Weil selbst mit so einem Continuous User Testing, also ein gewisser Grundaufwand ist ja immer da. Und wie setzen wir den dann richtig effektiv ein?
Ja, genau. Guter Punkt. Es gibt Leute, habe ich auch mal so einen Spruch gesehen, der dann heißt Test Everything, würde ich widersprechen. Genau, also zum einen kann man das nicht, zum anderen muss es auch nicht unbedingt sein. Da gibt es sinnvolle Sachen, wo man die Zeit investieren kann. Von daher kann ich es total verstehen, wenn Testen teilweise nicht die höchste Priorität hat. Also wie du jetzt auch gemeint hast, teilweise ist es halt so, es gibt einfach genug Best Practices, beziehungsweise gute Vorbilder, wie man es machen kann. Also wie zum Beispiel wenn man einen relativ Standard Online-Shop aufsetzt, da braucht man nicht alles neu designen, so einen Warenkorb-Button oder ähnliches. Muss man nicht super intensiv vertesten. Da gibt es andere Bereiche, die man mehr in den Fokus rücken kann. Auch vor allem, wenn dann das Thema ist, wenn man eigentlich einen Überfluss hat an Entwicklungsressourcen, was nicht oft vorkommt, in der Praxis, aber ist teilweise auch so, dass wenn die zum Beispiel ein bisschen Leerlauf haben, dass die eher auf Designs warten und das dann eher darauf ankommt, die Designs zuzuliefern. Da kann man dann auch mehr in die Design Delivery gehen, anstatt jetzt Design Discovery, um herauszufinden, wie man es jetzt am besten designt, dann nochmal tiefer einzutauchen, weil im Endeffekt zählt es ja vor allem auch im UX-Design, was beim Nutzer ankommt. Das heißt, wenn man sich jetzt fangt und festhält nur in dieser Phase des Testens und Research und Sachen herausfinden und man weiß, worum es geht, aber im Endeffekt dann die App, die Webseite nicht besser ist und auch nicht besser wird, weil man das alles nur im Kopf hat, aber nicht umgesetzt hat, ist auch nicht Sinn der Sache. Das heißt, ist natürlich auch immer so einen Mittelweg finden. Und teilweise auch so, dass man halt recht viel Erfahrung haben kann in einer Branche, wo man schon ein bisschen besser versteht, wie die Zielgruppe tickt oder auch wie so typische Arbeitsweisen, Verhaltensweisen sind von so Nutzergruppen, wie die denken. Lohnt sich aber dennoch natürlich da immer wieder so nachzuschauen, nachzukontrollieren, zu testen. Aber da ist dann vielleicht nicht ganz so essentiell zu testen. Oder im Sinne von nicht so essentiell alles zu testen, sondern vor allem zu schauen, was kann man testen. Du hast ja auch gemeint, immer die Überlegung, was soll man testen? Das ist auch immer eine gute Frage. Vor allem, was heißt, also gibt es auch so eine 2x2-Matrix mit hohes Risiko und hohes Risiko und Nutzerwert. wenn beides da ist, was eigentlich einen hohen Nutzerwert hat und auch hohes Risiko bedeuten würde, wenn man eigentlich falsch liegt, wenn man sowas dann testen sollte.
Also so eine klassische Priorisierungsmatrix am
Genau,
Ende.
ja.
Ja, genau. Nun, die Fragen aller Fragen. Wie schafft man es, Olli, Unternehmen, die zwar wissen, wie wertvoll User-Testing sein kann, aber dennoch keine Ambitionen diesbezüglich zeigen, hiermit abzuholen bzw. dafür zu gewinnen?
Also wir sind bis jetzt immer recht gut gefahren, vor allem mit erstmal machen, also jetzt großartig reden oder also beschuldigen sowieso wird nie wirklich funktionieren. Wir sind halt nicht die großen Research-Vermarkter, sondern wir machen es dann vor allem im Designprozess und wie wir vorher besprochen haben, dass es eher so mit der Zeit dann mitkommt, dass die Leute das dann unterschiedlich mitbekommen, wie wichtig das ist, wie sinnvoll es ist, was da rauskommt, eben auch, dass es gut machbar ist und nicht jetzt die Großteil der Zeit investieren in Leute überzeugen, präsentieren, sondern vor allem im Umsetzen und dort dann das im kleinen Rahmen vor allem machen, dann passt es bis jetzt auch recht gut rein und genau sind wir bis jetzt recht gut gefahren. Natürlich auch andere Ansätze, aber da sind wir halt davon überzeugt, dass man das vor allem bloß machen sehr gut hinbekommt.
Einfach mal ins kalte Wasser springen. Olli, wir haben es geschafft. Die Zeit ist leider schon um. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast, beziehungsweise den Abend hier. Ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit.
Ja, super, vielen Dank dir. Vielen Dank für die Einladung, fürs angenehme Gespräch und genau, hoffentlich hören wir uns bald wieder.
Servus.
Gut, Servus.
So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.